Zur Festgemeinde. Das Kreuz ist leer. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Der Tod ist überwunden heut. Es darf uns nicht mehr vor im Grauen. Wir sind erfüllet mit Vertrauen. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Ja, wir dürfen uns heute freuen, froh und fröhlich sein. Am Osterfest, dem Auferstehungsfest, dem Fest des Lebens. Doch wenn wir in das Neue Testament, in die Evangelien schauen, dann sehen wir, dass die Berichte vom Ostersonntag weniger von Fröhlichkeit geprägt sind. Haben wir noch im Ohr einen Petrus, der sich fragt am leeren Grab, verwundert, was wohl geschehen war? Der Schrecken des Karfreitags, die Kreuzigung ihres Herrn und Meisters, sie liegt noch auf allen Beteiligten. Die Frauen wollen ihrem Herrn die letzte Ehre erweisen, seinen Leichnam einbalsamieren und haben sich darauf gut vorbereitet. Die Jünger trauern hinter verschlossenen Türen. Und das ist schon beschämend, sie glauben den Frauen kein Wort. Zwei von ihnen sind sozusagen auf der Flucht, so könnte man das sagen. Das ist dann der Mittelteil des Auferstehungskapitels 24 im Lukas-Evangelium. Da wird uns ausführlich von den zwei Jüngern berichtet, die sich auf den Weg machen nach Emmaus und nur weg wollen von diesem Ort des schrecklichen Geschehens. Und auch, das haben sie schon mitgekriegt, sie waren dabei, wie die Frauen das bezeugt haben. Und sie haben den Eindruck, die sind verrückt geworden und haben sozusagen eine Flucht, bevor sie selbst auch noch verrückt werden, fliehen sie nach Emmaus. Und ihnen begegnet ja unterwegs der Auferstandene ganz persönlich. Und auch da dauert es, bis er ihre Herzen entzündet. Und damit möchte ich uns sozusagen den dritten und letzten Teil des 24. Kapitels aus Lukas jetzt lesen. Ja, und beginne mit Vers 32. Da sind wir noch bei den Emmaus-Jüngern, da sind sie auch noch in Emmaus. Sie, also die beiden, sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander zusammen, mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden, er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Während sie noch redeten, stand der Herr plötzlich mitten unter ihnen. Er sagte, Friede sei mit euch. Da erschraken alle und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Jesus sagte zu ihnen, warum seid ihr so erschrocken und warum zweifelt ihr in euren Herzen? Ich bin es wirklich, seht meine Hände und Füße an, fasst mich an und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen, wie ihr sie bei mir sehen könnt. Während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Vor lauter Freude konnten sie es immer noch nicht fassen und waren außer sich vor Staunen. Da fragte er, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Der Herr sagte zu ihnen, als ich noch bei euch war, habe ich zu euch gesagt, es muss alles in Erfüllung gehen, was über mich geschrieben steht, im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen. Dann half er ihnen, die Heilige Schrift richtig zu verstehen. Er erklärte ihnen, in der Heiligen Schrift heißt es, der Christus muss leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und allen Völkern muss in seinem Namen verkündet werden, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an. Ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Mit welchem Gefühl guckt ihr euch eine Zusammenfassung eines Fußballspiels an, dessen Ergebnis ihr bereits kennt? Wir hatten das ja vorhin mit Bartimäus, da hat uns Johann auch schon verraten, das geht am Ende auch gut aus. Also, wenn man sich ein Fußballspiel anguckt, dessen Ergebnis man schon kennt, dann schaut man, ob die Tore vielleicht wirklich so schön waren, wie gesagt, oder ob der Elfer berechtigt war oder nicht. Und wenn die eigene Mannschaft gewonnen hat, dann schaut man sich das Ganze gelassen mit innerer Freude an. Doch Spannung kommt keine mehr auf. Man weiß ja, wie es ausgeht. Und so geht es uns meist mit den Osterberichten des Neuen Testaments. Wir kennen den Sieger. Wir kennen unseren Herrn Jesus Christus als Auferstandenen. Doch eine große Spannung kommt bei uns nicht mehr auf. Und so entgeht uns, wie detailliert und ehrlich die Evangelien das Unglaubliche berichten. Und auch hier wird es ja wieder deutlich in Lukas 24, dass es unerwartet kam. Weder die Frauen noch die Jünger haben damit gerechnet. Und es wird deutlich dieses Erschrecken, obwohl erst die Frauen das bezeugen, dann Simon Petrus ihm begegnet und es auch nochmal bezeugt, dann die Emmaus-Jünger es bezeugen, und als er plötzlich in ihrer Mitte ist, da ist wieder nur Entsetzen und Erschrecken. Es ist Fassungslosigkeit über das, was da geschehen ist, und das wird ja auch deutlich, es schwingt auch immer Zweifel mit. Zweifel an der eigenen Wahrnehmung, Zweifel daran, ob das wirklich alles so wahr sein kann. Der Gekreuzigte auferstanden, kann das denn sein? Im Kreis seiner Jünger muss Jesus hier in Lukas 24 quasi alle Register ziehen, um sie davon zu überzeugen, dass er es tatsächlich ist, dass er auferstanden ist mit einem neuen Leib, aber einem Leib, in dem er erkennbar geblieben ist als derjenige, der am Kreuz für sie gestorben ist. Er tritt mit dem Friedensgruß in ihre Mitte. Friede sei mit euch. Shalom. Wie oft wird er sie in den vergangenen Jahren so begrüßt haben? Seine Stimme ist ihnen wohl vertraut. Aber wie ist er hereingekommen? Das geht doch gar nicht. Spukt es vor ihren Augen? Sehen Sie einen Geist, ein Gespenst gar? Warum seid ihr so erschrocken? Fragt der Auferstandene. Ja, warum wohl sind die Jünger so erschrocken? Sie hatten wirklich viel mit Jesus erlebt und darunter ja auch viel Wunderbares, von dem uns die Evangelien berichten. Aber dies hier schlägt dem Fass den Boden aus. Doch Jesus hilft den Seinen. Er lässt sie wortwörtlich begreifen, was geschehen ist. Fasst mich an und überzeugt euch selbst. Und hier in Lukas 24 hat man den Eindruck, das war bei Einzelnen wirklich nötig. Sie mussten ihn anfassen, sie mussten sich vergewissern, ja, das ist kein Gespenst, das ist kein Geist, er ist es leibhaftig hier in unserer Mitte. Und sozusagen, um das Ganze nochmal zu steigern und wirklich zu unterstreichen, sagt er dann auch, komm, gebt mir was zu essen und isst vor ihren Augen etwas von dem gebratenen Fisch. Und der scheint ihm zu schmecken. Und das ist dann sozusagen der letzte Erweis davon, dass es sich nicht um eine Erscheinung, eine Vision, einen Geist oder ein Gespenst handelt. Die beiden Emmaus-Jünger hat Jesus auf dem Weg mit ihnen noch als begriffsstutzig getadelt. Jetzt ist er gnädiger. Und er beginnt bei Mose, den Propheten und den Psalmen. In diese drei Teile ist das Alte Testament im Judentum eingeteilt, also die hebräische Bibel ist eingeteilt nach Mose, den Propheten und Psalmen. Und aus allen drei Teilen erklärt Jesus jetzt seinen Jüngern den Heilsplan, wie es in der Heiligen Schrift vorhergesagt war. Und, das sei hier schon gesagt, es ist tatsächlich nötig, dass sozusagen man in der Autorität des Heiligen Geistes das erklärt bekommen, weil das Judentum hat ja bis heute als Heilige Schrift das große Alte Testament, und es ist nicht so, dass das Alte Testament sich von selbst erklärt und man sozusagen automatisch darauf gestoßen werden würde, dass der Messias leiden müsste, sterben müsste und auferstehen würde. Es ist nötig, das erklärt zu bekommen. Und das, was dort geschehen ist, der Heilsplan Gottes, er ist notwendig. Er ist notwendig, nicht nur für die Jünger damals, sondern auch für uns heute. Nun, die Jünger hatten wie alle ihre Zeitgenossen schlicht die falsche Brille auf. Sie hatten eine ganz klare Vorstellung, das war eben ihre Denke, also ihre Perspektive, mit der sie beim Begriff Messias und Davidson gedacht haben. Sie konnten nur denken, Messias, Davidson, das kann nur bedeuten in letzter Konsequenz, Römer raus. Das schien ihnen und ihren Zeitgenossen das größte drängende Problem zu sein, Römer raus. Nun gut, heute auf dieser Welt ist es an vielen Orten so, dass man den Eindruck hat, also wenn die Ausländer erstmal raus wären, dann wäre die Welt in Ordnung. Und in diesem Fall ist es ja sogar so, dass die Ausländer auch noch die Besatzer sind. Also da ist man doppelt motiviert und sagt, dann sind die Probleme gelöst. Und Jesus muss auch seine Jünger darauf stoßen, dass ihre eigene Schuld und Sünde und nicht die Römer das eigentliche Problem sind, denn die Jünger hatten das noch nicht begriffen. Kehrt um, das galt eben nicht nur, als Jesus sie in seine Nachfolge gerufen hat und die Jünger haben sich mal mit größerer Begeisterung, mal mit sozusagen Überzeugungskraft von Jesus ja in die Nachfolge rufen lassen. Kehrt um, gilt immer. Und es gilt nicht nur seinen Jüngern, es gilt nicht nur seinem eigenen Volk, sondern es gilt, das wird ja hier in den Versen auch deutlich, allen Völkern. Denn allen Völkern gilt, Gott will euch eure Schuld vergeben. Ja, Gott will, dass allen Menschen diese gute Nachricht, das Evangelium verkündet wird zur Vergebung ihrer Schuld. Das Kreuz war kein Unfall, es war nötig, denn in ihm zeigt sich Gottes Liebe, aber auch Gottes Heiligkeit. Gottes Liebe, das sind sozusagen die ausgebreiteten Arme, die Jesus am Kreuz auf Golgatha hat. Und Gottes Heiligkeit, das ist der Stamm sozusagen, der nach oben auf den Heiligen verweist und der auch steht für Gottes Gerechtigkeit. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hätte, Schwamm drüber. Ihr seid halt allzumal Sünder, da kann man nichts machen, sondern die Schuld und Sünde der Menschheit wurde gesühnt. Das heißt, er hat gestraft, aber er hat die Strafe auf seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz gelegt für uns. Er hat unsere Schuld ans Kreuz getragen. Jesus als das Passahlamm nicht nur für sein Volk Israel, sondern für die Schuld der ganzen Welt. Und das ist ja das, was über dem Karfreitag steht, was ich uns gelesen habe und was dieser Kernvers ist. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und ich denke, es ist so tröstlich, dass da steht, also hat Gott die Welt geliebt. Es steht nicht, also hat Gott sein Volk Israel geliebt. Es steht auch nicht, also hat Gott die Berühmten und Reichen geliebt. Und es steht ebenfalls nicht, also hat Gott die Starken und Klugen geliebt, sondern die ganze Welt. Gottes Liebe reicht einmal um den gesamten Globus. Gottes Liebe gilt eben auch dir und mir. Für dich ist Jesus ans Kreuz gegangen und für dich hat Gott ihn auferweckt am Ostermorgen. Auch dich möchte er mit seinem Geist erfüllen, damit du zu Osterbotschafter werden kannst. Sein Geist weckt in uns die Erkenntnis unserer Schuld, also er weckt die Buße, die Umkehr, er weckt den Glauben und er schenkt uns die Kraft. Und das ist ja das Schöne hier im Lukas-Evangelium, dass er schon ausblickt auf Pfingsten. Wir wissen es, die Jünger, die sind noch lange, auch als der Auferstandene ihnen begegnet war, sie sind noch lange hinter verschlossenen Türen zusammengekommen, weil da immer noch diese Angst war, wir könnten als diejenigen, die zu dem Nazarener, zu dem Gekreuzigten gehören, wir könnten in Schwierigkeiten geraten. Und erst mit dem Pfingstfest, also erst mit dem Empfang des Heiligen Geistes, werden sie wirklich zu Osterbotschaftern. Ihr wisst es, vorher kommen sie sogar auf den Gedanken, sich nach Galiläa zurückzuziehen. Die Fischer sagen, komm, wir fangen wieder an zu fischen. Und am See Genezareth muss der Auferstandene ihnen noch einmal begegnen und sie vergewissern, dass er sie beruft, dass er sie ruft zu Botschaftern und dass sie wirklich in Jerusalem warten darauf, den Geist zu empfangen. Und auch wir sind nicht gerufen, aus eigener Kraft sozusagen loszuziehen und Menschen davon zu überzeugen, zu versuchen, dass an Ostern wirklich der Gekreuzigte auferstanden ist. Auch wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir die Weisheit haben, wie wir dies weitergeben können. Und wie ich schon gesagt habe, die Erkenntnis dazu, also dieses Erkennen, dass sowohl das Alte Testament darauf hinweist, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es uns gilt, das alles schenkt erst der Heilige Geist. Und wir haben es vorhin von unserem neuen Generalsekretär gehört, es geht um das Vertrauen auf den Unsichtbaren. Und auch das ist etwas, was der Geist uns schenkt, dass das wirklich als Vertrauen unsere Basis bildet für unser Leben, dass es uns ja eine Grundbasis gibt, dass wir wissen dürfen, unser Herr hat den Tod überwunden und mit ihm haben auch wir die Perspektive des ewigen Lebens geschenkt bekommen. Amen.